Es gibt in der Bibel einen Text, der steht in Matthäus 6. Und dieser Text, der macht mir manchmal Probleme. Da steht in Matthäus 6, mach dir keine Sorgen. Und ich denke manchmal, als Jesus das gepredigt hat, da hatte der doch überhaupt gar keine Ahnung, was ich gerade für eine Arztdiagnose bekommen habe. Der hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, dass mein Arbeitsplatz bedroht ist. Mach dir keine Sorgen, als Jesus das gepredigt hat, ich glaube, der hat die Zeitung nicht gelesen, der hatte keine Ahnung, dass Altersarmut droht, dass Pflegenotstand ausgebrochen ist, dass die Welt bösartig und kalt geworden ist, dass wir Kinder in dieser Welt großziehen müssen und viele Fragezeichen mitunter haben. Mach dir keine Sorgen. Das kann man so schön sagen, aber das zu leben ist ein echtes Problem, eine echte Herausforderung, zumindest für mich. Und als ich euch vorhin gehört habe, als ihr euer Zeugnis gegeben habt, habe ich gemerkt, das ist auch mitunter euer Problem, sich keine Sorgen zu machen. Und Jesus, der bringt dann als nächstes so ein cooles Bild, der sagt, ja, schaut euch doch die Vögel an. Die säen nicht, die ernten nicht, die haben immer Futter. Und wenn wir mal hingucken zu den Vögeln, gerade jetzt im Winter, jetzt kommen ja die Raben in großen Scharen über die Städte geflogen. Ihr wisst, Raben sind ja auch Totenvögel und wenn sie so über Lübeck fliegen, da denke ich manchmal, es muss in Lübeck noch viele geistlich tote Menschen geben. Also die Raben, die fliegen über unsere Städte und wenn die sich niederlassen auf irgendwelche Wiesen, dann ist es erstaunlich zu beobachten, wie das immer geht, pick, 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 tap, 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 pick, tap, tap, pick, pick, pick. Das heißt, die finden überall ihr Futter. Ich finde das erstaunlich. Und bei mir hat sich auch noch kein Rabe beschwert, dass er jetzt, wenn es kalt wird, frieren würde. Die haben einfach warme Klamotten an, ja. Die frieren nicht, die Vögel. Jetzt ist es aber interessant, dass sich die Raben trotzdem Sorgen machen. Warum? Es gibt eine Studie, die hat die Oxford-Universität gemacht, die hat da auch die Raben gesehen, die immer kommen. Man weiß ja, dass das sehr intelligente Vögel sind, ja. Und die haben dann die Raben erschreckt, das sind die Professoren, die an dieser Studie beteiligt waren, mit so schönen Karnevalsmasken oder so aus ihrer Universität raus, haben die Raben erschreckt. Da sind die kurz aufgeflogen, ja, und dann, intelligent wie sie sind, haben sie gemerkt, ja, die machen nur Bluff, die haben es nicht drauf und nach einer Weile sind sie wiedergekommen. Jetzt hat man in der Studie aber Folgendes gemacht. Man hat eine zweite Krise, also nicht nur dieses Schreckhafte mit Maske, sondern noch was Zweites hinzugenommen. Man hat zum Beispiel einen Falkner genommen, der einen Falkner auf die Raben noch zugehetzt hat oder losgelassen hat. Und man hat gemerkt, wenn zwei Dinge auf die Raben parallel einströmen, an Gefahr, an Krise, dann ist das so, dass die Raben diesen Platz, dieses Gebiet absolut meiden. Die fliegen auf und die kommen nicht wieder. Und das Phänomen ist, was man beobachtet hat, dass die Raben in der Lage sind, das sogar noch an die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, auch die nächste Generation Raben meidet diesen Platz. Das heißt, wenn es also um unser Futter geht, unsere Kühlschränke sind hier in Deutschland krachevoll, in aller Regel. Unsere Kleiderschränke sind bei uns hier in Deutschland in aller Regel knackevoll. Wir haben eher das Problem, dass meine Frau sich Sorgen macht über mich, weil ich, obwohl ich mehr als ein Pullover habe, den trotzdem gerne mal eine Woche oder zwei Wochen anziehe. Ich hätte jetzt fast gesagt, so sind wir Männer, aber ich will nicht die beleidigen von euch, die jeden Tag ein frisches Hemd anziehen. Also, deshalb sage ich, so bin ich nun mal. Ich habe kein Problem damit, eine Woche lang in seinem Pullover zu tragen, wenn der angenehm ist, wenn der nicht stinkt, gibt der wirkungsvolle Deos. Ich meine, was soll das sein? Naja. Wie ist das aber mit den Dingen, die uns wirklich darüber hinaus, über Essen und Trinken, und ich muss dazu auch sagen, es ist eine Gnade, dass wir uns um diese Dinge hier eigentlich wenig Sorgen machen müssen. Aber wie ist es mit den Dingen, die uns Sorgen machen? Und zwar aus berechtigtem Grund. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ich war 16 Jahre alt. Ich war relativ, bin behütet aufgewachsen. Und als ich 16 war, da musste ich eine Entscheidung treffen. Ich bin ja auch christlich aufgewachsen und meine Eltern haben mir eingeimpft. Wir Christen, wir sind Pazifisten. Wir kämpfen nicht mit der Waffe. Wir lehnen Krieg ab. Und jetzt musste ich mit 16 Jahren das erste Mal öffentlich auf vertreten. Da wurde ich ins Kreiswehramt gerufen, damals in Dresden. Und da stand ich einem Stasi-Offizier gegenüber. Ja? Der war, ich weiß nicht, wie groß ich damals war mit 16. Ist man da schon ausgewachsen? War ich da schon so groß wie heute? Ich weiß es nicht. Aber er kam mir relativ klein vor. Aber er war damals viel breiter als ich. Heute wäre er wahrscheinlich genauso breit wie ich. Und er hatte eine tolle Uniform an, die schwer Eindruck gemacht hat. Und er hatte hier auf seiner Brust so das ganze Deko hoch und runter in allen Regenbogenfarben. Wo man schon mal so dachte, wow, ist es hier überhaupt ratsam, überhaupt zu husten? Oder hält man lieber gleich ganz die Klappe? Naja, es war so, meine Eltern und meine Familie, wir haben einfach alle zusammen gebetet, weil es ging wirklich darum, dass dort entschieden wurde über meine weitere Zukunft. Soll ich zum normalen Bund, sag ich jetzt mal, gehen, zur normalen NVA, oder soll ich den Dienst machen mit dem Spaten, der in der DDR auch sehr mit Repressalien behaftet war. Ich weiß nicht, wer sich von euch da auskennt. Also es war keine leichte Entscheidung. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, wir haben uns echt Sorgen gemacht. Was kommt dabei rum? Und ich weiß noch, ich bin dann zu diesem, in dieses Wehrkreisamt gefahren, alleine mit der Straßenbahn. Und dann saß ich da in so einem langen Gang auf so Stühlen, hab gewartet. Und ich war eisekalt, hatte kalten Schweiß auf den Händen. Und dann wurde ich reingerufen. Und dann habe ich diesen Typi da gesehen. Und plötzlich hat sich da so ein Schalter rumgedreht. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich ganz ruhig wurde und wie ich innerlich über ihn, da wie er da vor mir stand, gelacht habe. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihn ausgelacht, sonst denkt ihr schlecht über mich. Aber ich habe innerlich einfach gedacht, das ist für mich ein, er könnte auch ein Clown-Kostüm anhaben, ja? Wäre für mich dasselbe. Und dann habe ich da meinen Glauben vertreten und jetzt will ich euch mal zeigen, was ich in meiner Stasi-Akte darüber gelesen habe. Das interessiert euch, was? Also, laber. Sachlich und ruhiges Verhalten. Hier stehen nur Stichpunkte drauf, ja? Aber Originalhandschrift dieses MS-Offiziers. Sachliches und ruhiges Verhalten.
Matthias Schreiner.
Feste kirchliche Bindung. Erziehung erfolgte im kirchlichen Sinne. Keine politisch-oppositionellen Hinweise. Persönliche und religiöse Gründe, in Klammern, sehr stark, Klammer zu. Freikirchliche Gemeinde Siebenten-Tags-Adventisten. Der Antrag wird als glaubwürdig anerkannt. Will als Bausoldat einen ordentlichen Dienst ableisten. Ja, kurz und knapp, aber interessant, ja, wie das auf den gewirkt hat. Ich mit meinen 16 Lenzen da vor so einem Offizier. Jetzt bin ich direkt bei unserer spannenden Geschichte aus der Bibel. 2. Mose 1. 2. Mose 1, ihr seid selber schuld, wenn ihr sie nicht mit mir aufschlagt. 2. Mose 1, ich lese ab Vers 8. Ganz kurz zum Hintergrund. Ungefähr 300 Jahre bevor diese Geschichte begann, ist Israel sind 70 Seelen, steht da in der Bibel, 70 Seelen, also eine sehr kleine Gruppe aus Palästina nach Ägypten gewandert. Warum? Weil Josef dort, was war? Die zweite Hand des Pharao. Ja? Josef ist dort zu Ehren gekommen und er hat dort durch Gottes Gnade, nachdem er erst durch ein tiefes Tal gegangen ist, hat er dort ein sehr wichtiges Amt bekommen. Und das hat es ihm ermöglicht, seine Familie, seine 70 Seelen, ein kleiner Haufen, nach Goschen zu holen, in diese fruchtbare Nilgegend. Und jetzt sind seitdem 300 Jahre vergangen. Und da steht hier in Vers 8, da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Und sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten, und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie jetzt ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auferlegten, ohne Erbarmen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen. Wir sind jetzt beim Titel angekommen. Zwei Hebammen gegen den Rest der Welt. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Ja, soweit erstmal der Text. Spannend, spannend, spannend. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht zu den ganz bekannten Texten der Bibel gehört, dieser Text. Und dass er dem einen oder anderen von euch vielleicht noch ganz neu ist. Das Erste, was hier auffällt, das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Wem wurde die Verheißung gegeben, dass seine Nachkommenschaft sein würde wie Sand am Meer? Wem wurde diese Verheißung gegeben? Abraham. Dem Urvater Abraham. Hat sie sich bei Abraham erfüllt? Null. Der hatte einen Sohn mit Mühe und Not und den musste er fast noch wieder hergeben. Hat sie sich in Isaak erfüllt? Null. Hat sie sich in Jakob erfüllt? Null. Hat sie sich in Josef erfüllt? Null. 70 Seelen, das sind doch nicht, ist doch nicht Sand am Meer. Und jetzt sind wir 300 Jahre später an dem Punkt, wo wir die Verheißung, die Gott gegeben hat, in der Erfüllung erleben. Jetzt wird hier gesagt, das Volk mehrt sich explosionsartig, sodass die Ägypter Krise bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben als Kirche, als Freikirche so manche Verheißung, die wir in unserem Herzen tragen, die wir der nächsten Generation weitergeben. Und wo wir denken, meine Güte, meine Oma hat schon gesagt, dass zu ihren Lebzeiten Jesus wiederkommt. Unser Herr kommt, steht hier vorne. Und diese Generation, nächste Generation. Jetzt sind wir gerade definitiv mit der Jahreswende ein Jahr der Wiederkunft wieder näher gekommen. Das steht fest. Das ist so sicher wie das, das kann ich mit mathematischer Sicherheit sagen. Aber wie lange wird das noch dauern? Wie lange wird das noch dauern? Ihr habt mich nicht nach meiner Meinung gefragt, aber ich sage euch, es wird bald sein. Da brauchen wir, da frage ich nicht mal euch. Ihr müsstet es eigentlich wissen, weil ihr die Bibel kennt, Matthäus 24, Offenbarung und so weiter. Ich frage aber nicht euch. Ich frage die Leute im Supermarkt, ich frage die Leute in der Kneipe. Die sagen mir, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt und dass das rasant auf ein Ende zugeht. Und das sollte uns wach werden lassen. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Ich habe gerade mit meinem Untermieter darüber disputiert. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Er ist bekennender Atheist. Ich habe ihm einfach deutlich gemacht, wie unterschiedlich man doch lebt, wenn man am Ende, gerade auch in Anbetracht der Gesamtsituation dieser Welt, einen positiven Ausgang hat. Den haben wir als Gläubige. Wenn wir nicht gläubig wären, wir hätten keinen positiven Ausgang. Oder wir müssten, wie mein Freund in Australien, der Lutz, daran glauben, dass im letzten Moment dann von einem anderen Sonnensystem irgendwie ein UFO kommt und uns alle rettet und in irgendeine fremde Welt entführt. Das glaubt er nämlich. Ist gar nicht so weit weg von dem, was ich glaube. Ich glaube nur, dass der da kommt, einen Namen hat und dass der kein UFO braucht. Ansonsten sind wir uns da ziemlich beieinander. Also gut, das ist jetzt nur ein Exkurs gewesen. Wir kommen jetzt hier zu zwei Damen. Ich würde sie gerne kennenlernen. Die eine heißt nämlich Glanz und die andere heißt Schönheit. Glanz und Schönheit. Schifra und Pua. Diese beiden Damen haben Ideale. Ich möchte dich fragen, hast du Ideale für dein Leben? Die beiden haben gesagt, wir wollen die Menschwerdung, das Leben unterstützen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Leben gelingt. Wir wollen als Geburtshelfer fungieren und Leben stärken. Wir wollen das Leben stärken. Das ist ihr Ideal. Dafür setzen sie sich ein. Das ist ihre Berufung, das ist ihr Beruf. Und jetzt kommen sie in eine riesige Krise. Da gibt es nämlich einen Herrscher und der macht das, was Politiker gerne machen. Sie schrauben, wenn sie ein Problem haben, am schwächsten Glied. Und das ist in dem Falle das frisch geborene Baby. Da kann ich mich auslassen. Ja, da kriege ich ein Gesetz im Bundestag gleich durch. Ja, da können politische Strömungen heute auftreten, die sich dafür einsetzen, dass man doch bitte im aufgeklärten 21. Jahrhundert noch bis zum 9. Monat Babys abtreiben darf. Das liest man offen heutzutage in den Medien. Ja, also am schwächsten Glied lässt man sich gerne aus. Und der Herrscher damals, der Pharao, der war genauso drauf. Der wollte sein Problem, was er hatte, das wollte er damit lösen, dass er Glanz und Schönheit gebraucht, um von ihrem Ideal abzuweichen. Und genau das ins Gegenteil zu verkehren. Er möchte, dass sie ihr Ideal an ihn verkaufen. Sie sollen nicht Leben schützen und hervorbringen, sie soll Leben zerstören. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, dass der Pharao damals ein Antigott war. Er wurde ja eigentlich wie Gott gefeiert. Also ein Pharao damals wurde wie ein Gott angesehen. Er wurde wie ein Gott gefeiert und trotzdem war er ein Antigott, weil es nur einen lebendigen Gott im Himmel gibt und der Pharao auch nur ein Geschöpf war. Ja, und ein Geschöpf kann nie Gott sein, nur der Schöpfer selbst ist Gott. Und so war Pharao nur ein Geschöpf, aber er hat sich zum Gott gemacht. Das machen Menschen gerne, ja, das kennen wir auch aus der jüngeren Geschichte, dass sich Menschen wie Gott verehren lassen. Heil Hitler! Ja? Und jetzt ist es so, dass ihr euch das jetzt mal vorstellen müsst, diese beiden Damen, Glanz und Schönheit. Sie sollen jetzt ihre Ideale an diesen Antigott verkaufen. Und jetzt ist hier so wichtig die Dramatik dieser Geschichte. Tötet ihn, ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Das heißt, ich muss auch weiterlesen, entschuldigt. Vers 17. Aber die Hebammen, das ist jetzt für mich der Schlüsselsatz, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten gesagt hatte. Meine Frage an euch ist, kann man Gott fürchten, ohne vor ihm Angst zu haben, ohne sich vor ihm zu fürchten? Geht das? Keine rhetorische Frage, will ich von euch wissen. Kann man Gott fürchten, ohne sich vor ihm zu fürchten? Hier steht von diesen beiden Damen, Glanz und Schönheit, sie fürchteten Gott. Das ist der Schlüsselsatz. Wie geht das?
Für uns ist ja klar, weil wir wissen, dass es der liegende Gott ist. Also Ehrfurcht.
Genau. Danke, da kannst du es bitte nochmal lauter sagen, weil es war so ein
bisschen... Also es ist ja Ehrfurcht, weil wir wissen, unser Gott ist der liegende Gott. Ein Liebender, kein Bestrafender.
Genau, also diese Furcht, sagst du, das bedeutet Ehrfurcht zu haben. Das heißt, das bedeutet, Gottes Autorität anzuerkennen. Gott die erste Stelle in meinem Leben sein zu lassen. Ich weiß nicht, in was für Lebenssituationen du stehst gerade. Ich weiß nicht, wo du gerade deinen Kampf hast. Ich weiß nicht, wo du dir gerade Sorgen machst. Ich weiß nicht, wo du berechtigte Gründe hast, dir wirklich Sorgen zu machen. Wie die Raben, die wollen ja ihr Leben nicht verlieren durch irgendeinen Falken. Nee, da machen die einen großen Bogen. Das heißt, wo hast du deine Sorgen? Und was bedeutet dir in diesem Moment, Gott zu fürchten, ihn die erste Stelle in deinem Leben sein zu lassen? Ich will euch jetzt mal, das ist jetzt meine These, ihr könnt mir danach widersprechen, bitte jetzt nicht sofort, ja? Aber danach könnt ihr mir gerne widersprechen. Meine These ist, wenn wir noch ziemlich zum Beginn dieses Jahr 2019, wenn wir furchtlos vorangehen wollen, dem liebenden Gott, dem Vater, dem Hirten, dem Heiland folgend, der übrigens auch vorne schon mal die Wölfe und das abfängt, das Grobe, ja? Wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm Ehrfurcht geben, wie dieser Hagen in dieser Kindergeschichte, wenn wir unsere Kompassnadel ganz neu nach ihm ausrichten und ihn die erste Stelle in unserem Leben sein lassen, meine These ist, dann können wir mutig und tapfer in das Jahr und durch das Jahr 2019 schreiten, egal wie die Arztdiagnose ist. Ich will das nicht kleinreden. Ich weiß, es gibt große Nöte. Ich will aber sagen, wenn wir Gott vertrauen, sind wir auf der sicheren Seite. Und wenn wir jetzt diese Geschichte hier weiterverfolgen, das ist nicht mehr menschlich. Purim und Glanz und Schönheit, die haben das Ding komplett aus der Hand gegeben. Die sagen, Gott hat jetzt die Regie. Gott sitzt jetzt am Steuer. Er leitet jetzt weiter. Er lenkt jetzt die nächsten Schritte. Und jetzt, anders ist das überhaupt nicht zu erklären. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Also, dass der Pharao, der Gott, aus der Sicht der Ägypter überhaupt mit denen einen Dialog führt. Wir würden sagen, der nimmt seinen Daumen und drückt mal so, wie man so eine lästige Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diese Autorität hatte er und der tritt jetzt in den Dialog mit diesen, mit Glanz und Schönheit. Das ist unlogisch, das macht keinen Sinn. Da handelt Gott, versteht ihr? Das ist jetzt überhaupt nicht mehr die Sache von Glanz und Schönheit. Die dürfen weiter strahlen und ja, gut aussehen. Die haben das jetzt an Gott übergeben. Und jetzt, was die da antworten, ja? Das ist ja höchstens eine Halbwahrheit. Da sagen sie, ja, die hebräischen Frauen, die haben es drauf, ja? Nicht hier so wie die Ägypterinnen hier so, ja, in Filigranbauweise, die bei einer Geburt hier gleich hier, ja, Hilfe und sonst was und so, sonst wird das nichts. Nö, die hebräischen Frauen, da geht das flupp und da sind die Kinder da. Bis wir da angetanzt sind als Hebammen, ist die Sache durch. Ja, wie vor 150 Jahren noch in ländlichen Gegenden, da hat es auch nur im Bauernhaus flupp gemacht bei einer Hausgeburt und da war das Kind da. Und der Pharao, der scheint das gelten zu lassen. der scheint das gelten zu lassen. Warum? Weil hier steht in Vers 20, darum tat Gott den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Das heißt, Gott rettet die, die ihn fürchten. Gott rettet die, die ihm Ehrfurcht geben. Und das ist die Motivationsspritze, die ich euch geben will. Das ist die positive Aussage, die jetzt für dich ganz persönlich rüberkommen soll. Erste Priorität. Sorgen dürfen sein, haben ihren Platz, ja, die machen wir uns. Da gibt es nichts dran, schön zu reden. Aber wir unterstellen sie einer höheren Autorität, wir geben sie aus der Hand und dann macht Gott. Ist das ein Deal? Wollen wir uns darauf einlassen? Ich brauche euch dabei, ich bin schwach, nicht weil ich das predige kann, ich habe es drauf. Brauche euch dafür und vielleicht braucht ihr gerade mich, dass ich den Impuls gebe. Wir brauchen uns, dafür sind wir Gemeinde. Und Gottes Segen dabei. Amen. Amen.